Grüß Gott.
Herr Ahammer, danke, dass Sie gekommen sind.
Sehr gerne.
Das letzte Mal, wo wir uns unterhalten haben, ist schon eine Zeit lang her. Das war vor Ihrer großen Reise nach Australien.
Das war ein gutes Monat davor, ja.
Und ich bin neugierig, wie sich die Wirklichkeit herausgestellt hat. Aber im Vorfeld, nachdem ich zu wenig weiß über Sie und unsere Zuhörer auch, können Sie uns ein bisschen vorstellen, wer sind Sie?
Mein Name ist Ulrich Ahammer. Ich bin gebürtiger Salzburger. Von dort aber schon jetzt seit über 30 Jahren weg. Ich habe 12 Jahre in Wien gelebt und bin jetzt der Liebe wegen nach Graz gekommen.
Und der Liebe wegen hoffentlich geblieben.
Und der Liebe wegen eben in Graz geblieben, gekommen und zu bleiben. Ne?
Sehr gut. Das letzte Mal, wie wir uns unterhalten haben, war eben vor Ihrem Australien-Trip, der dann viele Monate lang gedauert hat.
8 Monate gedauert.
Und ich bin jetzt neugierig. Nachdem ich ja selber über die letzten 15 Jahre in Summe fast 1,5 Jahre in Australien war oder vielleicht länger, habe ich natürlich bestimmte Eindrücke bekommen von diesem Land. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Ihren Eindrücke sich ungefähr mit meinen decken. Das werden wir am Ende des Gesprächs weiter herausfinden. Ja, was hat Sie dorthin getrieben? Was hat Sie dort erwartet und was haben Sie davon erwartet?
Nach Australien wollte ich schon sehr lange. Ein guter Freund, ein Schulkollege kommt aus Kärnten, der ist mittlerweile seit 30 Jahren, lebt in Australien. Der lebt in Adelaide und es zieht mich schon sehr, sehr lange dorthin.
Dann, warum?
Warum? Weil ich das Land einfach kennenlernen wollte, weil es so weit weg ist, so groß ist und ich außer Klischees von dem Land nichts kannte. Und der persönliche Bezug war eben, dass mein Freund, mein Schulkollege in Adelaide in South Australia lebt. Realisiert worden, möglich geworden ist es dann letztendlich durch meine Frau. Sie wollte seit vielen Jahren ein Sabbatical machen und es sollte ein englischsprachiges Land sein.
Was haben Sie erwartet von Ihrer Reise?
Erwartet habe ich mir neue Eindrücke, einfach Neues. Ich hatte keine konkrete Erwartungshaltung. Wir sind nicht nach Australien zu fahren, um Punkt X zu erleben. Wir wollten einfach sehen, wie es ist mit der Familie. Die Kinder waren damals 14 und 16. Wenn man sich auf was wirklich Neues einlässt und nicht bei der erstbesten Gelegenheit sagen kann, na, jetzt nehme ich doch den Zug oder den Bus und fahre zurück nach Hause. Deshalb wurde es eben nicht England oder Irland, weil das so nahe ist.
Es wäre zu einfach gewesen.
Und es wäre einfach zu einfach gewesen. Ja.
Aber apropos einfach, das bedarf ja A, einer großen Vorbereitung, ja, und B, auch entsprechender Ressourcen, damit man sich das leisten kann. Haben Sie dort Geld verdient oder verdienen können?
Nein, nein. Also Arbeitserlaubnis hatten wir keine. Machbar ermöglicht ist es worden durch das Sabbatical meiner Frau. Ja. Also ich habe ein bisschen Ressourcen aufgelöst, aber dort habe ich nicht gearbeitet, meine Frau auch nicht. Also Sabbatical, man arbeitet 5 Jahre lang, man bekommt 80% seines Gehaltes über 4 Jahre hindurch und das 5. Jahr ist dann eben frei.
Also da gab es einen gewissen Geldfluss, der auch ausgereicht hat.
Ja.
Also mein Eindruck war, dass Australien nicht teurer ist als Österreich.
Also,
aber kann man das verallgemeinern oder wahrscheinlich nicht?
Die Lebenshaltungskosten waren meiner Meinung nach doch spürbar teurer im Vergleich zu Österreich. Treibstoff war ein bisschen günstiger, aber das tägliche Leben war meiner Einschätzung nach teurer.
Strafzettel sind extrem teuer.
Wir hatten kein Auto. Zu Beginn haben wir uns eines ausborgen können. Wir sind dann letztendlich in ein Haus gezogen, das war komplett leer. Ja? Wir mussten jeden Tisch, jeden Sessel, jeden Topf, Löffelmesser, alles musste lokal organisiert.
Das war aber nicht die Erwartungshaltung.
Nein, das war einfach so. Wir haben ein... Das von Österreich aus war es nicht möglich, eine Bleibe zu finden. Wenn wir einen Makler angeschrieben haben, die haben dann gesagt, happy to see you tomorrow, 10 p.m. Und gesagt, nice try, aber Es geht nicht. Mhm. Ich kann nicht so schnell von Graz nach Adelaide. Klar. Wir haben ein Airbnb gemietet gehabt, das ich dann angesichts der lokalen Wahrheit schrumpften die 120 Quadratmeter auf 15 oder 18. Das war ein mehr oder weniger ein fensterloser Verkaufsraum. Wir sind dann von dort raus und hatten nichts.
Ne? Sie sind mit den Kindern?
Mit den Kindern.
Zu viert?
Zu viert,
ja. Also zweifellos ein echtes Abenteuer.
Das war ein Abenteuer.
Also angekommen dort mit der Erwartung eines netten Apartments, das sich als Einzimmer-Abstellraum herausgestellt hat und dann einmal auf der Suche nach einem Domizil.
Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und die Suchmöglichkeit, schnell in ein WLAN zu kommen, war aufwendiger als gedacht. Aber wir haben es geschafft. 2 Stunden später haben wir in sehr kurzer Entfernung von der alten, geschrumpften Wohnung für 3 Wochen eine Bleibe gefunden. Aber die war auf 3 Wochen befristet. Und während dieser 3 Wochen mussten wir dann etwas finden für die Zeit, wo die Kinder sind ja dort Schule gegangen, in eine öffentliche Schule, hieß Hallett Cove High School. Und nach viel Ach und Weh haben wir dann doch tatsächlich ein Häuschen gefunden. Das war.
Allerdings war das leer.
Das war leer. Das war eingerichtet mit, also die Küche bestand aus einem Gasherd und einem E-Herd und ein paar Küchenkästchen. Und das war's. Also kein Tisch und kein Sessel und kein Bett und kein Schreibtisch. Nada, niente.
Also so als Erlebnis, ja, großartig. Wenn man jetzt nicht, dass es so fein gewesen wäre, aber in ein fremdes Land zu gehen, dort fast niemanden zu kennen, also ein bisschen Anschluss zu haben, aber also, man kann nicht sich zu viert irgendwie an jemanden anderen um den Hals hängen.
Also unser sehr wichtiges Backup war eben mein Schulkollege und seine Partnerin. Und er hat ja auch schon erwachsene Kinder. Und so kamen wir auf einmal zu einem 2 Körben voll mit Teller und Besteck und ein paar Töpfen und einem Kettle, einem Wasserkocher. Und dann ist es auf einmal recht schnell gegangen. Dann gibt's Shops für Gebrauchtwaren, die kann man in etwa vergleichen mit den Carlers in diese Caritas-Läden in der Steiermark. So
pre-loved.
Ja, und es gibt Garage Sales, da stellt jemand seinen Hausrat vor die Türe. Und
jeder bedient sich. Finde ich eine tolle Angelegenheit, weil es wirklich eine Wiederverwendung ist und bei uns landet es am Müll.
Genau, also das waren Tip-Top-Sachen, manche waren, glaube ich, ungebraucht, da klebte noch das Originaletikett drauf und das Geschirr haben wir halt einmal gespült.
Wie fühlt man sich, wenn man sich bei Möbeln auf der Straße bedient? Fühlt man sich ein bisschen als Sandler, als Bettler?
Nein, das nennt sich Garage Sale. Da sagt jemand, am Wochenende, Saturday, Sunday, von bis gibt's das. Und dann pickt ein Preis drauf und dann heißt es eben, der Sessel kostet $15.
Gut, das wäre die Kaufvariante. Die ich ja auch kennengelernt habe, dass die Leute ihre Möbel einfach vor die Tür auf die Straße stellen, an einem Donnerstag oder so.
Das war angekündigt.
Da bedient man sich.
Nein, das war angekündigt als Garage Sale.
Also ein Verkauf.
Das wurde verkauft und die haben einfach gesagt, wir ziehen um oder muss dann aus und das haben wir genommen. Und dann gibt's die Op-Shop, nennt sich das. Eben, das sind diese vergleichbar mit diesen Carler-Läden in der Steiermark. Und da gab's einfach reichlich dann Bettzeug und allerhand, was man halt für
kleinem Geld. Kurzer Vorgriff, was haben Sie dann nachher gemacht, wie Sie abgereist sind mit den ganzen Dingen?
Ja, so schnell, wie wir es bekommen haben, so schnell musste es wieder raus. Ne? Also vor einem Jahr in etwa endete auch, so vergleichbar mit der Steiermark, auch in Australien das Schuljahr. Wir mussten das Haus wiederum besenrein übergeben, leer, so wie wir es bekommen haben.
Was haben Sie gemacht mit den ganzen Dingen?
Vieles, was wir uns ausgepackt haben, brachten wir zurück.
Ja.
Dann gab es zum Teil eben auch von unserer Seite auch einen Garage Sale und vieles haben wir einfach verschenkt.
Ja.
wie wir es günstig gekauft haben, haben wir es auch günstig verkauft und vieles wurde verschenkt.
Gehen wir jetzt noch einmal zurück zu den Anfängen. Also Sie sind gelandet, Sie haben eine Wohnversorgung gefunden, die war leer, aber Sie haben sie angefüllt, relativ rasch. Die Kinder mussten in die Schule.
Die Kinder mussten dann 2 Wochen später in die Schule. Ja.
Wie hat sich dann für Sie Australien als der Ort zum Leben gezeigt?
Im Grunde genommen war der Unterschied nicht so groß. Also die Produktvielfalt in den Supermärkten war gigantisch groß. Das Lebensmittelangebot in den Märkten war global, wie ich es noch nie kannte.
Also deutlich mehr als bei uns, würde ich sagen.
Ja, und man sieht einfach, ganz egal, es gibt sogar einen Aldi, ne, neben, ja. Neben Woolworth.
Ja.
Und
groß?
Aldi ist groß, ist ganz neu in den Markt hinein und funktioniert, also bei uns ist es der Hofer, funktioniert so, wie es man hier kennt. Und die Produkte, egal ob jetzt Geschäft 1, 2 oder 3, sind gut, große Portionen, wie einmal schon gesagt, etwas teurer als in Österreich und sehr, sehr international. Also das Brioche kommt schnell mal aus Belgien, aus Europa. Das war schon spannend. Und
ein bisschen pervers.
Ja, also viele tägliche Produkte kommen von der anderen Seite des Globus.
Gut, also Sie haben relativ schnell Ihre Umgebung kennengelernt, haben ja gewusst, wo Sie, ob Sie bei Woolly oder bei Coles nachher einkaufen ja gehen oder beim Hofer. Wie sind Sie mit den Menschen in Kontakt gekommen?
Das war vielleicht das Einzige, was nicht so gut gelungen ist. Also unmittelbar mit den Locals hatten wir nicht so viel Kontakt. Also über meinen Schulfreund, über seine Familie und deren Familien, mit denen hatten wir schnell Kontakt. Also das waren gebürtige Australierinnen und Australier. Mit Nachbarn hatten wir wenig Kontakt. Die waren entweder nicht da oder die lebten sehr, sehr zurückgezogen. Mit einem unmittelbaren Nachbarn gab es ein paar Mal sehr freundliche, nette Gespräche. Der kam einmal auf einen Wein vorbei und hat uns seine Zitronen ernten lassen. Das war sehr freundlich und sehr nett. Ne?
Also den Eindruck, den ich bekommen habe, ist, dass Sie zumindest, sagen wir mal, oberflächlich sehr freundlich sind.
Absolut.
Also viel schneller Kontakt machen ja, und kriegen ist, als hier. Es ist eher so dieser angelsächsische Zugang.
Das ist so ein bisschen der American Way of Life. Also schnell ins Gespräch kommen, eine rasche Freundlichkeit und easygoing.
Aber ja, nicht sehr tief. Also mir hat eine Deutsche erklärt, wie ich gleich beim ersten Mal in Australien war, um mir Walking-Stöcke ja zu kaufen. Ich habe mir gedacht, ich nehme keine mit, die kaufe ich ja dort. Es gab sie nicht, nirgends.
Ja.
Und dann habe ich übers Internet kennengelernt, eine deutsche Dame, die das importiert hat. Und ich glaube, sie hat 300 Satz importiert. Und wie sie mich getroffen hatte, nachdem sie das schon 2 Jahre vorher hatte, hat sie 2 Sätze verkauft. Und ich war der dritte, glaube ich. Und die hat gesagt, sie lebt jetzt viele Jahre in Australien. Und wenn du in Australien bleiben willst, musst du 2 Dinge wissen. Das erste ist, take it easy.
Mhm.
Alles nicht so kompliziert und das geht schon. Also take it easy. Und das zweite ist, they don't care. Wo ich das dann festgestellt habe für mich, war eine Tafel in North Sydney für einen Bus. Mhm. Nagelneue Tafel. Und wir warten auf den Bus und der kommt nicht und der kommt nicht und der kommt nicht. Und ich rufe dann die Nummer dort an und da sagt man mir, oh ja, die Linie ist vor 2 Jahren eingestellt worden. Aber es ist eine nagelneue Tafel dort. Es ist ihnen vollkommen wurscht. Also das sind so ein paar Dinge etwas übertrieben natürlich. Mhm. Aber ich glaube, es trifft es ganz gut, den Punkt. Ja. Wenn du sagst, wir treffen uns Dienstag, heißt es nicht, dass es der nächste Dienstag ist.
Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, ich habe selten noch ein Land erlebt, wo man wirklich überhaupt keinen Wert darauf legt, wie ich mich jetzt präsentiere. Ne? Es ist ganz selbstverständlich, dass man mit der abgenudelten Shorts, zerrissenen T-Shirt, barfuß in den Supermarkt geht. Das kümmert niemanden, es dreht sich niemand um.
Schaut die gehen auch so in die Opera, bitte.
Ja, ja, also am Anfang habe ich gedacht, oh, was ist das? Und dann haben wir gedacht, ja,
es ist das so. Ist es.
Das ist es, es ist perfekt.
Ja, wenn du aus dem Outback kommst, dann hast du keinen Anzug dabei. Das heißt aber eben nicht, dass du zum Beispiel nicht in ein Konzert gehen kannst oder ein anderes. Vielleicht hat sich's deswegen irgendwie so etabliert.
Ja, in Österreich denke ich mir ganz oft, dass man so sehr aufs Äußere schaut und sofort beäugt wird, was ist da jetzt und ist da nicht ein Fleck und so. Das, ja, take it easy.
Ja, gut. Also der Kontakt zu den Menschen, zu den Nachbarn war nicht sehr intensiv. Ja. Sie haben in diesem Freundeskreis Freunde von Freunden natürlich.
Ja. Ja.
Hatten
ja,
Sie Kontakt mit Expatriates?
Nein.
Sie haben auch keinen gesucht wahrscheinlich.
In Adelaide gibt es einen Österreicher-Club. Das war recht lustig. Ich war da 2-3 Mal dort und dort haben sich alle Österreich-Klischees bestätigt, die man sich vorstellen kann.
Also von der Lederhosen zum Wiener Schnitzel?
Ja, genau. Also da wird, das ist von einem ehemaligen Kärntner gegründet worden und die nehmen halt auch Freunde mit und die pflegen dort so österreichische, bayerische Lebensart. Und die treffen sich einmal im Monat, 2-mal im Monat und dann wird halt geschunkelt und gejodelt und
ja, Weißwurst Schnitzel gegessen.
Und dann heißt es einfach so.
Gibt es auch ein Oktoberfest, oder? Gibt es ja fast überall inzwischen.
Ich glaube ja, aber wenn man dort ist, das ist in einem Vorort von Adelaide, den gibt es seit ewigsten Jahren. Die pflegen das halt so, das sind durchweg schon ein bisschen ältere Leute und die sind dort und freuen sich und sind glücklich und nett und freundlich.
Was ich kennengelernt habe, ist, dass die Australier sehr clubversessen sind. Sie sind alle in irgendwelchen Clubs organisiert. Ob das die Rotarier sind oder später heißt es Probus, haben Sie die kennengelernt? Das sind die, die quasi ausgeschieden sind aus Altersgründen. Die werden dann gern rekrutiert von diesen Probus-Clubs, die, wie ich kennengelernt habe, unheimlich ambitioniert sind und ein relativ striktes Reglement. Man muss sich dort präsentieren, man muss erscheinen etc. Und das gibt's, glaube ich, sowohl für Männer als auch für Frauen.
Ja, also gehört habe ich's, aber Teilnehmer oder Mitglied, whatever. War ich nicht.
Ne? Gut. Wie hat dann Ihr Tagesablauf ausgeschaut?
Also sobald die Kinder dann Schule gegangen sind, begann der Tag mit Frühstück herrichten. Die Kinder haben jeden Tag ein großes Lunchpaket gebraucht. Und dann hatten wir Freizeit. Und zu Beginn war einfach rund ums Haus einfach noch viel zu machen, bis dann wirklich Schreibtische und Betten und so weiter, wirklich.
Also Infrastruktur.
Bis wir die Infrastruktur geschaffen haben, das hat schon eine Zeit lang gedauert. Aber das war spannend und man hat einfach eine klare Vorgabe gehabt, heute ist das zu tun und dann am Ende des Tages habe ich gesagt, Mission accomplished, Häkchen gemacht und.
Also langweilig ist Ihnen nicht geworden.
Nein, und dort, wir waren in, das nannte sich Seaford Rise, also Adelaide selbst ist ja, da gibt es einen fast rechteckigen Central Business District und alles andere zieht sich über 50 bis 65 Kilometer in den Norden und in den Süden, durchsetzt von großen freien Naturflächen vom Okaparinga River und die Mündung ins Meer. Und das haben wir ausgenutzt für lange Radfahrten entlang des Meeres. Adelaide ist eine großartige Unistadt, hat wunderbare Museen. Gibt es das SAM, das South Australian Museum, und die waren schon ausgesprochen großartig und da waren wir sehr oft.
Also was wir kennengelernt haben, deckt sich eigentlich mit dem. Erstens, es gibt sehr viele tolle Museen und die Leute gehen auch dorthin in die Museen. Und das Zweite, was uns überrascht hat, war, es gibt diese Libraries.
Ja, ja. Die sind großartig.
Die sind, das würde ich mir für uns wünschen. Und es lesen unheimlich viele Leute dort. Sie haben Bücher ohne Ende. Man trifft sich dort. Ja. Die Libraries sind natürlich neben den Shopping Malls dann so die Treffpunkte. Ja. Also die von der Gemeinschaft. Aber sagen Sie mir Ihre Eindrücke dazu.
Die Library, die ist ja ein bisschen unser zweites Wohnzimmer geworden. Ne? Weil es gibt enorm viele Büchereien. Wir haben ja dann im Anschluss danach eine 7-wöchige Reise gemacht und in den kleinsten Orten gibt es Büchereien. Ja. Und ich habe das, was es in Australien an Büchereien gibt, hat mit den österreichischen relativ wenig gemein. Also die Libraries sind sehr, sehr oft gleich bei Schulen angesiedelt und ein Gutteil des Unterrichts von der lokalen Schule spielte sich auch in der Bibliothek ab. Und die Büchereien, die Libraries sind, das sind keine Buchlagerstätten, sondern es ist wirklich ein Treffpunkt, es ist ein Arbeitsplatz, es ist ein Lernort, es ist...
Sozialer Treffpunkt?
Es ist ein ganz wichtiger sozialer Treffpunkt und es hängen überall auch Zettel, wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen. Und es sind Anschläge gewesen, Plakate gewesen mit Hilfe für Kinder, Hilfe in Extremsituationen. Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Ihrem Partner, Partnerin gemacht, dann reden Sie diskret mit uns und wir helfen Ihnen weiter. Man kann über alles reden. Ne?
Also für mich hat das ein bisschen den Eindruck erweckt, dass das anstelle der Kirchen dort ist. Also bei uns ist ja in den dörflichen Gemeinschaften zumindest noch sehr viel gewesen rund um kirchliche Zentren.
Ja.
Auch Begegnungsorte, ja. Man hat sich getroffen, die Damen haben vielleicht gemeinsam Handarbeiten genau. gemacht und so weiter. Und das hat sich, nachdem es diese Kirchen nicht gibt oder kaum gibt in Australien, wie ich es gesehen habe, alles verlagert, glaube ich, in die Libraries.
In sehr großer Nähe zu dieser Library gab es sogar eine Kirche und das war eine überkonfessionelle Kirche. Ja. Also da konnten Freikirchler, Protestanten, Katholiken und so weiter, konnten dort ihre Feiern abhalten. Also auch Messfeiern. Also wirklich, dort fand Liturgie
Toll.
Statt,
ja.
aber eben nicht jetzt nur auf eine Konfession.
Also nicht christlich in der Regel.
Christlich,
also, ja, gut, ja. Buddhisten oder nein, Muslims waren dort, glaube ich, weniger.
Nein, aber es waren, also alles, was unter christliche Kirchen subsumiert werden kann, hatten dort ihr Gemeinsames. Ja. Und nochmal zu den Libraries. Also wir haben ja schon sehr früh begonnen, dann unsere siebenwöchige Reise zu planen, was wichtig war. Und diese Planung, das braucht Zeit und Internet und Mappen und Bücher und Landkarten. Und in den Bibliotheken, die haben 6 Tage die Woche offen.
Gibt's alles.
Und da gibt's große Arbeitstische. Ja. Und da setzt man sie rein und die Mitarbeiter fragen einen, ob man was braucht und ob sie einem helfen können. Und das war alles sehr easygoing.
Ja, also eigentlich, wie Sie es genannt haben, das verlängerte oder das erweiterte Wohnzimmer.
Ja.
Jetzt gehen wir nochmal zum Tagesablauf. Ja. Also es ist alles eingerichtet, ja. Sie haben ihren Schreibtisch, die Kinder ja. haben ihre Betten. Es sind die Notwendigkeiten sind einmal erledigt, ja. Sie sind angekommen ja. dort.
Ja, und dann waren einfach das Erste, was wir gemacht haben, ist uns, wir haben für 3 Wochen oder 4 Wochen hatten wir ein Auto geliehen bekommen für alle notwendigen Besorgungen. Dann brauchten wir das nicht mehr und wir haben es auch nicht essentiell benötigt. Wir hatten dann Fahrräder und mit den Fahrrädern haben wir die nähere Umgebung erkundet. Und da gibt es den wunderbaren Okaberinga. Mit einem eigenen Nationalpark dazu oder seinem Naturreservat. Da haben wir auch unsere ersten Skibis gesehen in großer Zahl. Und das war einfach wirklich gut. Und wir hatten erstmals auch so eine Ahnung oder ein Gefühl bekommen, wie groß das Land ist. Ne?
Also wenn Sie von der Größe sagen, wir sind sehr, sehr viel herumgereist und haben viel gesehen. Ja. Nur wirklich erfasst habe ich das. Eigentlich erst aus dem Flugzeug heraus,
ja.
wie wir eines Tages zurückgeflogen sind von Brisbane und es diese Riesenüberschwemmungen gegeben hat. Da war quasi Land unter.
Ja. Mhm.
Wir sind 5 Stunden über Land unter Wasser geflogen.
Ja.
Das war für mich eigentlich so dieses, ja. das hört nicht mehr auf.
Ja. Also man fliegt über das Land von Adelaide aus, bis man die Nordküste überquert hat, sitzt man 5,5, 6 Stunden im Flieger. Und Österreich passt 92, etwas
ja,
hinein. Und die West-Ost-Ausdehnung sind gut 700 Kilometer. Und von Adelaide nach Melbourne sind es 700 und nach Sydney sind es 1400. Ne? Und wenn man das Land diagonal durchmessen möchte, sind es 6700 Kilometer. Also es ist fast unmöglich, so eine Distanz in Europa irgendwie abzubilden. Und was Größe und Weite betrifft, das war dann wirklich spürbar auf unserer Fahrt, weil wenn man dann 5 Stunden, 6 Stunden unterwegs ist und es ist nichts. Und nichts heißt
immer noch alles gleich.
Es ist einfach ein Asphaltband.
Ja.
Und dann gibt es halt keine Gasstation und da ist kein Telefonempfang, da ist einfach nichts. Ne? Da muss man einfach vorsorgen und aufpassen, weil man 3 Stunden, 4 Stunden unterwegs sein kann und es kommt einem kein Fahrzeug entgegen oder man wird nicht überholt. Da ist man alleine und das macht, wie soll ich sagen, nein, nicht demütig, aber das ist eine besondere Neuerfahrung, die man so in Österreich nicht machen kann. Wenn man in der Steiermark oder in Salzburg irgendwo auf einem Hügel steht, dann macht man 360-Grad-Blick und überall sind Häuschen und Kirchen und Villen und Schlösschen und Anwesen, Gehöfte und, und. Und da schaut man nichts.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild, das Sie zeichnen. Uns ist es ähnlich gegangen, diese gewaltigen Distanzen, die wir uns so nicht vorstellen konnten. Und Demut ist, glaube ich, schon ein gutes Wort, nämlich auch gegenüber der Natur, gegenüber dem, was es dort an giftigen Viechern gibt, mit denen du besser, wie soll ich sagen, ja, gut
also
umgehst.
Die Bösen, die gibt es ja eher, böseren oder nicht so erfreulichen Begegnungen würde man im Hochsommer, also in unserem Winter, an der Nordküste machen. Da steht dann überall Beware of the Stingers. Ne? An der Nordküste heißt es auch immer Be Crockwise.
Ja.
Das ist ganz wichtig, Be Crockwise. Und an den Küsten steht auch alle 15, 20 Meter gibt es einen Essig. Das ist meistens ein Essigreiniger. Sollte man unerwünschten Kontakt mit Quallen haben, dann möge man sich diesen Essig drüber lernen.
Urin hilft.
Und drauf pinkeln.
Drauf pinkeln, ja.
Ja, aber hilft. Man sieht, und die sagen einen bei dem Be Crockwise, dass die wirklich mächtige, große Tiere sind und die sind nicht wählerisch. Ob das ein Hund ist oder eine Katze oder ein kleines
Mensch.
Känguru oder ein Mensch, das ist einfach...
Nein, alles, was sich bewegt.
Alles, was sich bewegt. Und bei einer Fahrt haben wir dann schon einmal ausgewachsene Krokodile gesehen und das ist respekteinflößend. Also das ist Größe, Gewicht, pure Muskelmasse.
Und auch von uns so überhaupt nicht einschätzbar. Wir wissen ja ungefähr, wie bei uns Tiere reagieren. Ja. Das ist, man sagt ja, Krokodilshirn.
Ja.
Das ist nur, den will ich jetzt haben.
Genau.
Und sie können alles besser als du.
Ja, also sie, größere Tiere, die werden einfach unters Wasser gedrückt, ne? Und die bleiben dann ein paar Tage da drinnen liegen und dann sind sie leichter zum Beißen. Und
ja, also Sie haben die Tierlandschaft und die normale Landschaft kennengelernt. Ja, wo ging Ihre Reise hin, die 7 Wochen?
Die Reise ging vom Adelaide mehr oder weniger kerzengrad rauf, fast an die Nordküste, über Alice Springs. Ne?
Gulf of Carpentaria, dieser große.
Und wir haben... Was sich dann rückblickend als goldrichtig herausgestellt hat, wir haben unsere Fahrt ziemlich genau geplant, ne? Weil wieder mal das große Land. Ne? Es geht schlecht, wenn man in Österreich unterwegs ist, dann legt man halt einmal einen Fahrtag ein oder einen Fahrhalbtag und dann ist man wieder am Ziel. Selbst wenn man in Tirol ist und man muss nach Wien, ist das kein Ding. Aber wenn man sagt, oh, es ist so schön, und dann wussten wir, am 3. September geht der Flieger zurück und ups, jetzt habe ich aber noch 2.500 Kilometer von mir, dann wäre es schwierig geworden. Ne? Deshalb eine exakte Planung, um einfach die große Route zu bewältigen, weil am Ende waren es 7.500 oder 8.000 Kilometer in den 7 Wochen und es ist nicht möglich, jeden Tag lange zu fahren. Das ist nicht lustig. Man kann auch nicht schnell fahren.
Wobei die Australier haben da einen etwas anderen Zugang zum Autofahren. Was ich kennengelernt habe, die fahren auch, ich weiß nicht, 15 Stunden mit 80 Stundenkilometer dahin. Für uns irgendwie ganz fremd.
Das ist absolut richtig so. Aber wir wollten ja nicht jeden Tag elendslang im Auto sitzen. Die Kinder wollten es natürlich auch nicht.
Ja, ist mühsam.
Und die Straßen sind nicht so, dass man mit einem Wohnmobil schneller als 75, 80 km/h fahren kann.
Fahren will.
Fahren, ja, können tut man schon, aber es ist anstrengend, weil dann kleppert und scheppert alles. Und die Straßen sind wegen den geschilderten Überschwemmungen nach wie vor manchmal in keinem so guten Zustand. Da ist dann so, dass die Hälfte der Straße ist asphaltiert und die Hälfte ist Sand oder Ähnliches. Oder manchmal ist nur der Mittelstreifen asphaltiert und der Rest ist so niedergefahrener Split.
Gehen wir jetzt zur Reise nochmal zurück. Wenn Sie jetzt versuchen, die Reise in 3 Sätzen oder 4 Sätzen zu beschreiben, was ist geblieben? Ich meine jetzt die letzten 7 Wochen jetzt nur.
Also beeindruckende Weite.
Ja? Was ist mit den Menschen?
Freundlich, unkompliziert, easygoing, hilfsbereit, ja, ja, keine Berührungsängste, einfach come and see.
Ich komme nachher noch auf den Punkt zurück, nämlich Indigenous People bzw. Aborigines, aber machen wir vorher noch vielleicht diese 7 Wochen ja. durch Australien. Sie sind also schnurstracks nach Norden. Sind Sie bis Darwin gekommen oder wie weit sind Sie gekommen?
Bis Darwin nicht, wir waren in Cairns.
Ne? Ja. In Cairns, das ist ja. aber mehr im...
Ja, ja, Cairns ist natürlich schon ganz
Osten.
Also
Nordosten.
Die Küste und im Landesinneren bis nach Cairns und dann von Cairns die Ostküste, die sogenannte Gold Coast, runtergefahren.
Ah, über Sydney.
Also über Sydney.
Ja, Gold Coast.
Und dann gibt es die sogenannten Blue Mountains.
Ja.
Die waren extrem beeindruckend.
Sie wissen, warum die Blue Mountains heißen? Ich nehme es einmal an.
Klären Sie uns auf.
Das ist dieser Dampf, der erzeugt wird von den Eukalyptusbäumen. Der verfärbt die Luft. Und das ist auch der Grund, warum das so super brennt. Jedenfalls, das ist so eine Art ölige Luft und deswegen heißt das Blue Mountains.
Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Das bleibe ich bei der Wahrheit. Das wusste ich nichts. Aber sie haben sich so angesehen und auch dort war es wiederum die nicht ahnbare Weite.
Die Dimension.
Und die andere Dimension. Ja. Und man sieht halt, in Österreich wird man halt irgendwie groß gemacht, Leopold Kohr, small is beautiful. Das gewinnt oder hat für mich in Australien schon ein bisschen eine neue Bedeutung bekommen oder es ist relativiert worden. Ich bin strikt gegen, dass der Standort den Standpunkt ausmacht, aber in dem Fall hat der Standort des großen Landes, der relativiert manches, ne? Also, wenn man sich fragt, warum sind da so viele Leute mit ihrem Privat-Pkw unterwegs, dann sage ich, naja, weil es schwierig ist, eine Strecke öffentlich mit einem Zug zu befahren, wo man 1000 Kilometer überbrücken muss und wo nichts ist. Ne?
Sie haben ja ohne dieses Schienennetz, das gar nicht so unbeeindruckend ist.
Ja,
du kannst nicht alles erreichen damit.
Der öffentliche Verkehr in den großen Städten ist hervorragend und wirklich super klasse. Es gibt im Schienenbereich den GAN. Das ist ein hochpreisiger, super, super komfortabler Zug mit allen Finessen und allen Komfort mit entsprechendem Preis. Aber das ist keine Verbindung wie täglich zwischen Wien und Salzburg und Innsbruck.
Auch kein Massentransport.
Das ist kein Massen, das ist ein high level, super Luxus, komfortabel Zug. Eine andere super funktionierende Schieneninfrastruktur gibt's für die Sugarcanes.
Erzählen Sie.
Da kommt man auf einmal drauf. In the middle of nowhere gibt's eine Schmalspurbahn. Und die wird ausschließlich genutzt fürs Zuckerrohr. Ne? Und die wird halt, also vor allem in Queensland, da wird extrem viel, auch in New South Wales, wird extrem viel Zuckerrohr, Sugarcane angebaut. Und die werden mit Schmalspurwaggons mit dem Zug neben den Feldern auf die Güterwegen aufgeladen und das fährt dann zur nächsten Zuckerfabrik.
Wir haben Sie kennengelernt, diese Schmalspurbahnen eben auch in Queensland, wobei ich vielleicht kurz zur Erklärung, Australien hat, glaube ich, 8 Bundesstaaten. Also Queensland ist eins davon, New South Wales, wo Sydney ist, und dann haben wir, wo ist Adelaide?
South Australia.
South Australia. Und dann haben wir dort, wo Perth ist.
Das ist Western Australia. Western,
und dann gibt es Northern Territories, glaube ich.
Yes.
Und dann haben wir noch unten die Insel.
Ja.
Wo Hobart, glaube ich, die
Tasmania.
Tasmania. Also egal, jedenfalls das ist es. Und was ich kennengelernt habe, ist, dass diese einzelnen Bundesstaaten, wollen wir sagen, zum Teil höchst rivalisierend umgehen mit den anderen. Also dass die Landesgrenze dort oft eine erhebliche Rolle spielt, ob das jetzt ist Zeitumstellung ist, ob das ist Straße zum Beispiel. Also ich weiß durch Erzählungen von Fachleuten, dass zum Beispiel New South Wales, also Sydney, muss die Straßen in Queensland erhalten, aus einem bestimmten Uraltvertrag heraus. Mhm. Und das ist dann der Grund, warum die oft unheimlich streiten deswegen. Aber Queensland, das ist also im Osten oder Nordosten, ostseitig, ein riesiges Land. Ja. Und wir haben dort nicht nur riesiges Land gesehen, sondern riesige Mangos gesehen, bitte. Groß wie Kürbisse, die da auf diesen Bäumen hängen. Und dort haben die auch mit dieser Bahn, die dann auch transportiert.
Ja, also Landwirtschaft gibt es natürlich auch. Im Weinbau ist Australien international gesehen eine ganz, ganz große Nummer.
Da ist aber Adelaide gerade, glaube ich, zwischen Melbourne und Adelaide spielt sich's da ab.
In South Australia gibt es ganz, ganz viel Weinbau. Zum Teil sind sogar österreichische Winzer, die das halbe Jahr in Australien verbringen.
Um dort zu lernen.
Um dort Weinbau zu machen. Die haben einen sehr, sehr großen Weinbau. Und auch hier, ich habe dann einmal mit einem Winzer gesprochen, der musste dann halt ob der österreichischen Verhältnisse schon ein bisschen schmunzeln. Weil da gibt es halt Winzer, die haben im niedrigen zweistelligen Hektarbereich, vielleicht, dass jemand 12, 15 Hektar hat oder sogar unter 10.
Und in Australien mal 10.
Mal 100.
Mal 100.
Und geerntet wird mit der Maschine und die Weinstöcke werden auch mit der Maschine geschnitten. Das kann man sich grob vorstellen, dass da drei rotierende, riesige Kreissägenblätter auf einer Maschine montiert sind und dann fährt man geradeaus. Und dann wird der Weinstock kastenförmig kurz geschnitten. Ne?
Also auch eine Erfahrung, dass die Dimension, nämlich auch zum Beispiel bei Landwirtschaft, eine ganz andere ist als bei uns.
Ja, sie ist einfach groß, groß. Und wenn nicht die große Entfernung wäre, also wenn man gesehen hat, die Tiere, die 365 Tage im Jahr, also vor allem Schafe, die dort Jahr und Tag im Freien sind, Fleischschafe, und wenn die einmal ein Gebäude von innen sehen, dann war es der Schlachthof, ne? Und sonst sind die 365 Tage im Jahr im Freien und haben dort hervorragende Haltungsbedingungen und tiergerechter, glaube ich, geht's nicht mehr. Das ist jetzt kein Plädoyer für den Kauf von australischem Lammfleisch. Aber würde man nur auf die Haltungsbedingungen schauen, dann geht's denen hervorragend.
Glückliche Schafe. Vielleicht noch ein etwas unglücklicheres Thema, zum Beispiel was Kohle betrifft, beziehungsweise CO2 betrifft und Export von fossilen Brennstoffen.
Ja, das ist ein hochspannendes Thema. In Adelaide angekommen, auf der Ankunftstafel und Abflugtafel prangt keine Werbung für Softdrinks oder Fast Food, sondern für Natural Gas, ne? Für Erdgas. Australien baut den Sektor nach wie vor aus, produziert mehr Erdgas als Katar zum Beispiel. Und Katar gilt halt in Europa zumindest als
größter Lieferant.
Größte Lieferant. In Queensland wird natürlich beste Steinkohle, Anthrazit, abgebaut. Da gibt es auch eigene Kohlemuseen und da sind sie schon mächtig stolz drauf. Und die Dimensionen sind wirklich beeindruckend. Queensland macht 250 Millionen Tonnen jährlich.
Die exportieren sie zum Teil nach China wahrscheinlich?
China, Korea, Japan.
Ja. Ja. Also zumindest ist es, glaube ich, ein kontroversielles Thema.
Ja.
Dekarbonisierung ist nicht wirklich angekommen.
Wie ich dort war in Adelaide, bin ich durch Zufall auf eine Konferenz gestoßen über erneuerbare Energieträger. Und da hat sich auch Australien sich ein extrem ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis ins Jahr 2040 möchten die auch carbon neutral werden. Auch da macht es wiederum die Fläche. Also die größten Windparks und die größten
Photovoltaik-Solarkraftwerke.
Solarkraftwerke. die werden auch und sehr stark in Australien entstehen. Australien weiß darum, Australien möchte mittelfristig aus dem fossilen Bereich aussteigen. Aber natürlich, die Bodenschätze sind da. Australien hat natürlich eine enorm starke Bergbauindustrie. Australien ist ja reich an Bodenschätzen und weiß, wie gesagt, man weiß um das Problem, sie möchten aussteigen und ich glaube, auch hier wird die Größe des Landes einfach ein großer Punkt sein, weil da gibt es keine Interessenskonflikte wie in eng besiedelten...
Landwirtschaftliche Fläche gegen Solarkraftwerke
oder ja, ähnliches. Ganz ja, ganz genau. Also
allerdings muss man dazu sagen, es geht ja um zwei Aspekte dabei. Das eine ist die Nutzung der Energie, die wir einfach brauchen oder die die Australier auch brauchen, wenn sie diese Art von Leben weiter aufrechterhalten ja, wollen. Und das andere ist der enorme Erlös aus dem Export dieser, ja, dieser Güter. Also die Dekarbonisierung für den eigenen Gebrauch verstehe ich ja noch, auch wenn Sie sagen, mhm, wir werden unseren eigenen Energiebedarf alternativ decken mhm können. Nur heute ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Reichtums oder des Einkommens der Australier aus dem Export des ja, carbonhaltigen Stoffes.
Auf jeden Fall. Und der Transport, der wird nicht so schnell CO2-neutral werden können, weil wenn man ein paar Mal die sogenannten Road Trains gesehen hat, das sind
unfassbar.
Das sind LKW-Züge, die sind
lang wie ein Zug.
Die sind 50 Meter lang, das sind dreigespannige Fahrzeuge und wenn man auf der Straße so ein Fahrzeug kommen sieht, dann weicht man wirklich gerne
der
aus.
Der kann auch nicht bremsen.
Nein.
Der fährt über alles drüber.
Der fährt über alles drüber.
Ja, fährt über alles drüber ist ein bisschen jetzt für mich noch der, wie soll ich sagen, der Anker, auch wenn es ein bisschen übertrieben klingt, Aborigines.
Oh, das ist ein heißes Thema.
Genau. Das ist ein, glaube ich, sehr heikles Thema, auch ja, ein Thema, wo wir aus der Distanz heraus natürlich sehr oft auch einen ganz anderen Blickwinkel haben
ja,
als die Menschen im Land. Aber wie ja, haben Sie das erlebt?
Ja, es ist vielschichtig. Es ist vielschichtig und ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mit Bildern. In dem Fall war es wirklich ein Bild in dem berühmten South Australian Museum. Da hat es einen Geografen gegeben, der in dem Museum gearbeitet hat. Der hieß Tyndale. Und da gibt es die Tyndale Map. Und die hat bewiesen, dass 1791, also als Cook erstmals in Australien landete, den berühmten Australia Day. Andere sagen ja, sehr ätzend, den Invasion Day dazu. Aber nichtsdestotrotz, dieser Walter Tyndale zeigte, dass die Indigenous People bei der Landung schon eigene Sprachen, eigene Dialekte hatten. Und er konnte das nachweisen. Und diese Tyndale Map ist einfach ein Beweis dafür, dass das kein Land frei zum Besiedeln war, sondern dass dort einfach Menschen war.
Ne? Das gehörte schon wem?
Das gehörte jemandem und dort lebten Menschen. Und das ist halt einfach ein ganz grober Widerspruch zu dem, dass man sagt, das ist ein freies Land, wo man sich einfach seine Claims absteckt und dann dort hinsiedelt. In dem besagten South Australian Museums gab es eine unfassbar reiche Schau von der Handwerkskunst der Indigenous People. In der unmittelbaren Umgebung ist die Central Station von Adelaide. Ne? Und da haben wir die täglich gelebte Realität gesehen, wie sie offensichtlich ist. Ne? Und die Leute, die auf der Straße lebten, die waren fast ausschließlich Indigenous People. Also vom Aussehen her, das waren, also nicht, ich zähle jetzt nicht, also eine Zahl, die den 100% extrem nahe kommt. Ne? Und die waren alle in einem ziemlich deplorablen Zustand.
Gleichzeitig wissen wir und wird auch kolportiert von der öffentlichen Hand, dass Unmengen an Geld gesteckt wird
ja,
in die Förderung von Systemen, in diese Menschen, in deren Ausbildung etc.
Ja.
Also ich habe so ähnlich erlebt, extrem ambivalent. Auf der einen Seite wird das Bild gegeben, wir kümmern uns darum und wir haben auch heute, wir als Öffentlichkeit, durchaus ein gewisses schlechtes Gewissen, dass wir ihnen Sachen weggenommen haben, dass wir sie nicht gut behandelt haben. Und auf der anderen Seite ist es auch mir vorgekommen, oder ja, kam es mir als Eindruck, dass es auch im täglichen Kleinleben oft zwei Gesellschaften, zwei Klassen gibt.
Die leben zum Teil schon in sehr parallelen Welten. Man betritt ein öffentliches Gebäude oder man kauft eine Briefmarke, whatever, ohne dass man darauf hingewiesen wird, das ist eigentlich das Land der, der und der. Ne? Aber auf der anderen Seite sieht man so viele, die in einem ganz üblen, auch wirklich einem traurigen psychischen, mentalen Zustand auf der Straße sind. Ne? Warum es trotz allen Bemühungen, ne, es so augenscheinlich ist, das konnte man mir nicht sagen. Ne. Ich habe das versucht, auch in dem Museum zu fragen und Antworten zu bekommen, aber das war schwer möglich.
Wir können auch nicht ganz tief hineingehen. Erstens wird unsere Zeit zu schnell vorbeigehen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, das ist ein schweres Problem, das dieses Land hat.
Ja.
Und offensichtlich ist es zumindest mit den heutigen Mitteln nicht lösbar.
Ich bin überzeugt davon, dass es viele Bemühungen gibt, aber es scheint einfach eine große Zahl an Menschen zu geben, die einfach abgehängt sind und die keinen Anschluss mehr finden und die auch
an unsere Art des Lebens, muss man dazu sagen.
Ja, also ich erwarte von niemandem, dass jetzt ein bestimmtes Leben lebt, wie ich es mir vielleicht gerade ausmale und vorstelle. Aber das kann immer anders sein. Doch auf der Straße zu sein, benebelt durch Benzinschnüffeln, Gasschnüffeln. Und was so schlimm war, wenn die Gruppen beieinander gesessen sind, die waren untereinander so aggressiv und laut. Also die haben einen Umgang untereinander gepflegt. Das war fürchterlich. Die haben sich immer nur angebrüllt. Ne? Das war schwer erträglich. Warum das so ist, weiß ich nicht.
Kommen wir zu angenehmeren Dingen?
Ja.
Wobei ich glaube, dass man eben gerade diese Indigenous Question nicht ausschließen sollte. Es gehört, glaube ich, zu dem Land, es gehört auch zu dem Eindruck, den wir bekommen.
Sie sind unübersehbar, die Kunst ist unübersehbar. Also sobald
es wird auch sehr viel gefördert jetzt und damit sichtbar ist. Aber kommen wir jetzt noch einmal zurück zum Land und vielleicht für unseren Abschluss, indem Sie mir jetzt vielleicht die Fragen vom Anfang noch einmal zusammenfassen. Was haben Sie erwartet? Was hat Sie erwartet dort? Was hat sich dann in Wirklichkeit dargestellt? Und was haben Sie mitgenommen von dieser langen Reise?
Ich wollte, nachdem ich einfach grundsätzlich gerne reise, einfach einmal ein Land besser kennenlernen, ein bisschen abseits des Urlaubs. Ne?
Ja, und nämlich auch leben dort. Wenn Sie dort Monate waren, dann war das kein Urlaub mehr.
Ja, genau. Also es war Arbeit, mal um dort sesshaft zu werden. Ne? Nachdem ich selber nicht studiert habe, habe jetzt auch kein Austauschsemester Vergleichbares machen können.
Also unserem Alter hat es das vielleicht noch gar nicht gegeben, diese Erasmus-Geschichte.
Ja, aber ich kam nicht in den Genuss. Also jetzt war es eben nach einem längeren Urlaub, langes her, war das ein lang gehegter Wunsch, der dann eben durch das Sabbatical möglich wurde. Ich wollte einfach sehen, wie es ist, in einem anderen Land zu leben, die Sprache besser zu lernen, zu sehen, wie ticken Menschen in einem anderen Kontinent. Ne?
Was haben Sie gelernt?
Was ich gelernt habe, ist, glaube ich, vielleicht ganz banal und einfach Dinge einfach tun und machen. Do it.
Eigentlich ist das ein wunderbares Schlusswort. Trotzdem noch eine Frage dazu. Wenn heute jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich würde gerne nach Australien reisen für längere Zeit, was würden Sie ihm empfehlen?
Sich ums Visum kümmern. Schauen, dass das lang genug dauert. Das war ein bisschen eine schwierige Geschichte bei uns.
Also für einen längeren Aufenthalt. Bis zu 3 Monate ist es kein Problem. Ja, genau. Aber über 3 Monate hinaus unterstellt man ihnen, dass sie in das System hinein wollen. Genau. Sie müssten sehr viel Geld mitbringen für Gesundheit, für Bildung etc. Also das ist dann schwieriger, wenn man länger dort ist.
Ein bisschen, wenn man vor Ort in irgendeiner Form einen Support hat, ist es sehr gut.
Ja. Also jemanden vor Ort, der ihnen dann hilft.
Ja, ja. Also hätten wir sozusagen das persönliche Backup nicht gehabt, hätten wir es auch geschafft, ganz sicher. Aber es
wäre viel schwieriger geworden. Also gute Vorbereitung ist das eine. Das zweite ist, möglichst einen Ortskundigen zu haben, der ihnen dann helfen kann.
Ja, und sie einfach ein bisschen schlau machen, was es dort gibt. Ne? Wenn es kein Urlaub ist, dann ist es mir egal, wie ich mich jetzt dort orientieren muss, sondern wenn ich weiß, dort lebe ich, dann soll ich im Vorfeld schon ein bisschen wissen, wie schaut die Gegend dort aus, wie ist die Infrastruktur, wie melde ich ein lokales Telefon an.
Ganz schwierig, wenn du niemanden hast, der vor Ort ist.
Ja, was zum Beispiel super leicht war, war ein lokales Bankkonto zu eröffnen. Ja. Wir sind in die Bank of South Australia gegangen und gesagt, herzlich willkommen und hier ist Ihr Bankkonto und Sie haben $20 Startguthaben und danke, auf Wiedersehen.
Ich glaube, das trifft dann ganz gut. Es ist mehr Dienstleistungsgesellschaft als die unsere.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich bin jedes Mal wieder auf enorm große Hilfsbereitschaft gestoßen, ob das jetzt die Bank war oder eben wieder einmal die Library, die Büchereien. Das tut auch was mit einem, wenn man merkt, da ist mir geholfen worden. Ne? Da fühlt man sich, nicht man, da fühlten wir uns, da fühlte ich mich gleich besser aufgehoben und sage, ja, es geht was weiter. Ne?
Also wenn man es in einen Satz so auf halb gutes Englisch reduzieren würde, sagen, be prepared and just do it.
Ja, just do it.
Danke vielmals. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder Google, wo auch immer. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und empfehlen Sie die Folge gerne weiter, wenn sie Ihnen Freude gemacht hat. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.